Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Dann schlussendlich die definitive Diagnose hatte. Ich bin nun 54 Jahre alt und mein verschrumpelter Busen ist leider keine Alterserscheinung. Ich klammere mich mit aller Kraft an den Gedanken, nicht aufzugeben. Vor lauter Anstrengung bekomme ich wieder Nackenschmerzen. Die linke Schulter wird steif wie ein Brett. Alle herkömmlichen Mittel, die sonst helfen sollen, nützen nichts. Ich erstarre langsam. Ich hole aus der Hausbar eine Flasche Kirsch, die ich von Hans, einem guten Freund, fürs Kirschenpflücken bekommen habe. Mit dem Kirschwasser reibe ich die Schulter ein. Der feine Duft strömt durch das ganze Häuschen. Die Einreibung ist erfolglos. Ich setze die Flasche an und trinke in der Hoffnung auf Linderung. Ein paar kräftige Schlucke. Das Kirschwasser brennt in der Kehle, klingt erst ab, als der Kirsch im Magen liegt. Mich schaudert. Ein Geschmack, der noch lange nachklingt, nachdem ich den Schnaps geschluckt hatte. Der Alkohol hat gewirkt. Ich habe bis zum Morgen durchgeschlafen. Das böse Erwachen erreicht mich nach dem Aufwachen. Nur nicht, dass sich im Magen nichts verändert hat, brummt jetzt auch noch mein Schädel. Mein Körper schreit. Ich höre nicht hin. Ich erledige meine Arbeit und tue so, als wäre alles wie immer. Ich spüre die Angst, die langsam in mir hochkriegt. Die Angst vor der Angst, dass es schlimmer wird, als ich mir vorstellen kann. Am Abend greife ich wieder zur Flasche. Ich will meinen Schmerz ersäufen. Das Höllengebräu hat die Gespenster, die mich seit Wochen gejagt haben, auf einen Schlag in die Flucht getrieben. Ich wünsche mir, dass Gott, der mir nie zuhört, ich empfinde es zumindest so, es dieses Mal tut. Ich sitze wieder am Bettrand und denke an meinen Vater. Beduselt wie ich bin, versuche ich meine Gedanken zu ordnen. Mein Nacken schmerzt immer noch und ich sehe zu meiner Brust hinunter und denke laut. Der Kerl ist eigentlich viel anständiger als mein Nacken. Er hockt heimlich da drin, frisst sich durch und fügt mir keine Schmerzen zu. Jedenfalls noch nicht. Eines weiß ich, wenn ich schwach werde, wird er stark und das darf ich niemals zulassen. Ja, das war dann so das Erkennen. Und ich habe mich dann entschieden, dass ich diese Reise in die Wüste mache, wenn es sowieso die letzte sein sollte, dann eben nochmal ganz. Und auch in der Wüste kommt man ja so ein bisschen zur Besinnung. Ich habe ein ganz turbulentes Leben hinter mir. Jemand sagte einmal zu mir, ich sei ein resilientes Wesen. Das war wirklich das Zauberwort, das mich immer wieder am Leben erhalten hat. Es ist nicht immer alles an mir abgeprallt. Mit den Ressourcen, die mir zur Verfügung standen, habe ich viele Krisen bewältigen können. Also, das Buch ist dann so entstanden, dass ich mit den Tuaregs, mit dem Kamel 16 Tage durch die Wüste gezogen bin. Und dann habe ich im Schlafsack unter 1000 Sternen geschlafen und immer am Abend habe ich natürlich, weil ich so viel Zeit hatte, auch über mein Leben nachdenken müssen und auf das Leben, das dann nachkommt, wenn ich wieder nach Hause komme, weil ich wusste, ich hoffte, dass der Kerl erfriert in der Wüste oder sonst wie vertrocknet, aber wenn ich ihn wieder mit nach Hause nehme, dann muss halt etwas geschehen. Und dazu möchte ich Ihnen, weil ich habe dann das Buch so geschrieben, mit diesen vielen schönen Erlebnissen, die die Wüste bietet und eine ganze Menge aus meinem Leben halt, ja, eigentlich wollte ich es nur für meine Enkel schreiben, aber dann schlussendlich ist es ein offizielles Buch geworden. Und das ist der letzte Tag in diesem Jahrhundert, ist angebrochen. Am frühen Nachmittag wandern wir auf eine Sanddüne zu, die einsam in der Landschaft steht. Die einzige weit und breit. Hier an diesem schönen Ort werden wir auf die andere Gruppe warten, um mit ihr zusammen Silvester zu feiern. Wir rasten in einer Landschaft, die mit vielen Akazienbäumen und vielen kleinen Sträuchern übersät ist. Eine wiederum einzigartige Landschaft in der Wüste, die alles andere als trostlos erscheint. Die Männer, auch die Jungen, erscheinen in ihrer festlichen Kleidung. Einige haben sogar ihre berühmten Schwerter umgehängt. Etwas abseits am Rande des Platzes nehmen sie mit ihren Kamelen Position ein und beginnen zu tanzen. Langsam, anmutig, einer nach dem anderen führt seinen Tanz vor dem Feuer vor. Wir singen mit ihnen ein Lied, welches wir gelernt haben. Der Wüstensand vibriert vom Klatschen, Trommeln und den Gesängen. Dieses Erlebnis zu beschreiben, dazu fehlen mir die Worte. Der erste Teil der Vorführung ist beendet. Fast alle Tage sind auf ihre Kamele gestiegen. Das traditionelle Kamelrennen beginnt. Nie hätte ich gedacht, dass ein Kamel ein solches Tempo entwickeln kann. Die Horde wird von den Trommelschlägen und dem Kreischen der Frauen angetrieben. Der Sand wirbelt unter den Hufen durch die Luft. Die Tiere schnauben an uns vorbei und stoppen weiter hinten. Drehen wieder um, es beginnt ein neues Rennen. Diese Spiele sind nur für Männer erlaubt. Entschuldigung, ich muss mal schnell die Nase putzen. Getan. Während sich langsam die Dunkelheit herabsenkt, der Mond mit seiner Sichel auftaucht und der Abend in die Nacht hinübergeht, sitzen wir am wärmenden Lagerfeuer. Die Frauen setzen sich zu uns. Zwei bildhübsche Jüngere sind dabei, auch eine ältere Frau, die meine Aufmerksamkeit erregt. Ihre grauen Haare sind zu einem Knoten zusammengebunden und sie trägt eine Kopfbedeckung, die sie manchmal zu besonderen Festen tragen. Sie ist eine weise Frau. Ruhig sitzt sie da und beobachtet, was rundherum geschieht. Auf der einen Seite des Feuers sitzen die Tuareg, ihnen gegenüber wir. Unten zwischen den beiden Fronten sitzen die Frauen mit den Trommeln aus den leeren Plastikkanistern. Die alte Frau hält ein Instrument in der Hand. Es ist aus der Halbschale einer Kalebasse geschnitzt, mit einem Fell bespannt und hat nur eine Saite. Das Instrument heißt Imzart, was Würde und Ehre bedeutet. Nur alte, weise Frauen spielen es. Dann wird es auf einmal seltsam still. Nur das Knistern des Feuers ist zu hören. Sie hält den Imsat auf den Knien, den Instrumentenhals schräg von sich entfernt. Die linke Hand umfasst die eine Seite mit dem Daumen. Dann fängt sie zu spielen an. Das leise Seufzen der Saite, wenn sie mit dem Bogen darüber streicht. Der magische Klang einer traurigen, einseitigen Melodie berührt meine Seele zutiefst. Die Targis stimmen leise ein Lied an. Kein Klatschen, kein Rhythmus, nur dieses Lied klingt leise in die Nacht hinaus. In Demut preise ich Gott des Wirken, schuf er nicht auch der Geige Klang, gab eine Seele ihr und noch mehr. Wenn die Stimme erhebt, schweigen die Männer. Streiche die Saite aus Pferdehaar, Tochter des Magid. Und ich fühle mich jung, wie die Wasser von Afial. Das ist ein ganz bekanntes Tuareg-Lied. Wenig später verstummen die Klänge. Wir sitzen immer noch ergriffen von dem eben gehörten Imzam-Darbietung da, schweigend da. Bald ist es Mitternacht. Marianne verteilt Zettelchen. Jeder soll aufschreiben, was er nicht ins neue Jahrtausend mitnehmen will. Danach wird der Zettel verbrannt. Ist ja klar, was ich nicht mit will. Dem verfluchten Gast in mir drinnen. ich spreche sein Todesurteil, indem ich ihn mit anderen aufgeschriebenen Dingen, die ich nicht mehr haben will, ins Feuer werfe. Möge er darin verbrennen oder in der Hölle schmoren, dieser Scheißkerl. Die Geister, die jetzt durch die Dunkelheit schweben, sind unheimliche Schreckensgespenster. Durchsichtig wie die Wüstennacht, aber sie sind da. Jeder hat eine Friedhofskerze für heute Nacht mitgebracht. Wir zünden alle an und stellen sie in einer langen Reihe in den Sand. Warten auf das neue Jahr, stehen wir Hand in Hand, und schau neben mir vor der Lichterkette. Vergäge, der ein elektronisches Gerät bei sich hat, weiß, wann Mitternacht ist. Das Flackern der Kerzen, die Stille, das Warten auf den speziellen Augenblick ist für mich seltsam berührender Anblick. Der Countdown beginnt. Wir zählen und dann steigen wir über die Lichterkette ins Jahr 2000. Wir jubeln, lachen, umarmen uns, geben unserer Freude Ausdruck. Was wird es bringen, das neue Jahrtausend? Zum Feiern haben die Frauen Getränke mitgebracht. Es gibt Cola und Fanta zu trinken. All das mag ich nicht. Ich ziehe mich in meinen Schlafsack, der mich heute am Feuer gut gewärmt hat, zu meinem Platz oben bei der Düne zurück. Ich kuschle mich hinein in die Wärme meiner Hülle. Die Sterne leuchten am Himmel wie verglühende Kohlenstücke. Blau und gläsern wie Edelsteine funkelt Orion auf mich herab. Von weitem höre ich, dass am Feuer noch getanzt und gesungen wird. Der Lärm entfernt sich langsam aus den Windungen meines Gehirns und ich falle schnell in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Das war also der Beginn des neuen Jahrtausends und ich bin dann noch ein paar Tage, 6-7 Tage mit den Tuaregs weitergezogen und bin dann nach Hause gefahren und musste mich der Tatsache stellen. Und habe aber schon bevor ich in die Wüste ging, vorsichtshalber einen Termin bei meiner Ärztin gemacht. Und ich möchte Ihnen gern ein bisschen aus dem vorlesen, wie man sich fühlen kann oder wie sich Ärzte einem gegenüber verhalten, wenn sie eine Diagnose stellen. Und ich möchte vielen Menschen den Mut damit machen, nicht gleich alles zu befolgen, was man ihnen sagt, sondern vielleicht mal so andere Meinungen noch einzuholen. Es gibt auch Alternativen.
Ja, genau.
Ein ganz neues Buch. Also. Ich habe dann noch vor dem Abflug in die Wüste habe ich einen Termin für die 2-Jahres-Routine-Untersuchung bei meiner Frauenärztin vereinbart. Mit gemischten Gefühlen gehe ich dieses Mal hin. Die Ärztin untersucht, was zu untersuchen ist. Sie klopft wie immer auf den Bauch, tastet die Brust ab und forscht in meiner Höhle. Sie können sich wieder anziehen. Ich bleibe nackt, wie ich bin, vor ihr stehen, hebe meinen rechten Arm in die Höhe und frage sie, und was ist das? Sie starrt mich an, als wäre ich ein Ungeheuer, setzt sich so abrupt auf ihren Stuhl, dass er fast mit ihr davonfährt. Sie weist alles von sich, um ja nicht nett zu sein. Das habe ich übersehen, flüstert sie. Übersehen, mir fehlen die Worte. Wütend stehe ich da, ein Gemisch aus unbeantworteten Fragen versickert in mir und ich frage, was nun? Ein kurzes Schweigen erfüllt den Raum, dann sagt sie, sie gehen nach Hause, packen ihre Koffer, morgen treten sie ins Spital ein, ich werde alles organisieren. Wie bitte? Morgen Biopsie, übermorgen Operation. Schon greift sie zum Telefonhörer. Die Angst trifft mich wie ein Faustschlag. Zuerst sieht sie es nicht, dann soll alles so schnell gehen. Nein, nein, schrei ich sie an. Ich muss mich vor ihr wie vor einem Gespenst in der Nacht schützen. Nein, sag ich, und nochmals nein. Ihr eingeübtes Lächeln entgleitet ihr. Sie steht auf, hebt meinen verschrumpelten Busen, sieht ihn an und beteuert nochmals, dass sie es übersehen hat. Sie spricht mit gesenkter Stimme wie ein Pfarrer in der Kirche, der über Sünde predigt. Ohne Chemo wird für sie jeder Tag ein verlorener Tag sein. Ich bin aber in einer Arztpraxis, nicht in der Kirche. Daher entscheide ich mich für einen anderen Weg, nicht den durch das Fegefeuer. Jetzt wird mir bewusst, wie es Frauen geht, wenn sie Diagnose Krebs bekommen, wie sofort über sie entschieden wird, ich bin ein Nichts für sie, nur ein Objekt, das gerade abgeschoben wird. Mir wird bewusster denn je, dass es ernst wird und ich dem Kerl den Kampf definitiv ansagen muss. Sie können mich am 31. Januar am Vormittag für die Biopsie anmelden, sag ich. Warum am 31.? Weil ich danach am Mittag mit meiner Familie in die Malediven fliege. Am 8. Februar bin ich wieder zurück, dann können wir über alles Weitere entscheiden. Frau Doktor schluckt leer und ich glaube, wenn sie jetzt gelacht hätte, wäre sie daran erstickt. Sie stellt eine Diagnose, die den Tod bedeuten kann, und ich fliege einfach wieder weg. Wieder zu Hause angekommen, blinkt mein Telefonbeantworter entgegen. Frau Doktor zitiert mich in ihrer Praxis. Nicht erst am 11. wie abgemacht, sondern so schnell wie möglich. Frau Doktor schaut mich an wie eine Hexenmeisterin, die mir mit Arglist sofort eine Operation unterjubeln will. Ich habe für sie morgen ein Bett im Spital reserviert. Für übermorgen ist die Operation angesagt. Die Zeit drängt, da der operierende Chirurg in den Urlaub ist. Ich höre noch Chemotherapie, Bestrahlung, nehme die Worte hin wie ein böses Unwetter, das aufzieht, gegen das ich mich nicht wehren kann. Ich denke an den Astrologen, an Jumbo, befolge den ärztlichen Rat, dann wirst du gesund. Aber nicht diesen Rat, niemals. Ich schaue sie an, als hätte ich eben festgestellt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt und als hätte sie den Verstand verloren. Den Weihnachtsmann gibt es nicht für mich, auch keine Chemo und auch keine Bestrahlung. Ich nehme einen tiefen Atemzug und sage in das Schweigen hinein, bestellen Sie das Spitalbett ab, der Chirurg kann ohne mich operiert zu haben in die Ferien fahren. Ich will noch eine zweite Meinung einholen. Frau Doktor weicht zurück und schaut mich so entsetzt an, als wäre ich eine Giftschlange. Ich bin giftig und wie? In meinem Leben habe ich meist selbst über mich bestimmt, so wird es auch dieses Mal sein. Die Stille im Raum ist greifbar, mir beschleicht eine Kälte wie damals in der Wüste und eine Stimme in meinem Kopf sagt, mach es so, es wird gut. Sie ärgert sich, da kommt mir in den Sinn. Das Ärgerliche am Ärger ist, dass man sich schadet, ohne dem anderen zu nützen. Ab heute übernehme ich keine Verantwortung mehr für sie, sagt sie und schwebt zur Tür hinaus. Wer hat Verantwortung für wen? Bislang trage ich meine immer noch alleine. Draußen höre ich den Kopierer rattern. Sie flüstert mit der Sekretärin. Da steht sie mit meinen Befunden in der Hand wieder in der Tür, drückt mir die Papiere in die Hand und sagt, lassen Sie mich wissen, was Sie dann gemacht haben. Das war es. Ich habe sie danach nie mehr gesehen. Als wären sie ein Lottogewinn, so fest halte ich die Papierblätter in der Hand und stehe draußen vor der Tür. Ich zittere immer noch am ganzen Leib, bin unfähig weiterzugehen, aus Angst, es könnte hinter der nächsten Hausecke ein Ungeheuer lauern. Das Ungeheuer lauert hinter keiner Ecke. Ich trage es bereits in mir. Der Abendhimmel ist so trüb, als hätte man ihn mit grauer Farbe bepinselt. Er passt zu meiner Stimmung. Geh weiter, bevor du Wurzeln schlägst, sagt meine innere Stimme. Handle. Der Wind bläst eine Papiertüte in die Luft. Verspielt tänzelt sie ein bisschen am Boden entlang. Ein Auto kommt angefahren, erwischt sie, plattgedrückt liegt die Tüte auf der Straße. Mein Schlüsselerlebnis. Niemals werde ich mich plattdrücken lassen. Es kommt mir vor, als wäre ich aus der Zeit gefallen. ich mache mich auf den Weg in meine Praxis. An diesem Abend bin ich einem Glückszustand so fern wie nie zuvor. Diese Hilflosigkeit zeigt eine Bilanz, dass meine harte Arbeit nach all den Jahren ins Nichts verläuft. Mein Leben ist zur Sinnlosigkeit missglückt. Dieses Mal fühle ich mich der Situation nicht mehr gewachsen. Meine Welt hat sich in Kürze so drastisch verändert. Ich erleide einen emotionalen Schiffbruch. Alles Gewesene ist vergangen. Ich bin nicht unzufrieden, nur todunglücklich. Der Tod atmet leis und eisig in meinem Nacken. Wie schnell kann die Welt aufhören, wunderbar zu sein? Ja. Und ich hab's. Und ich darf sagen, ich hab's 15 Jahre lang überstanden. Und letztes Jahr hat das Böse wieder angeklopft. Und jetzt kämpfe ich wieder. Das ist
wunderbar. Liebe Frau Faltin, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für diesen doch ja sehr bewegenden Ausschnitt aus Ihrem Buch. Und ich bin froh und dankbar, dass Sie uns das Vertrauen geschenkt haben, dass wir das Buch veröffentlichen dürfen, dass wir es hier auf der Messe vorstellen dürfen, dass Sie ein Teil unserer Verlagslandschaft geworden sind, uns und unser Leben ein ganzes Stück bereichert haben und hoffentlich noch ein ganzes weites Stück des Weges mit uns gemeinsam gehen können. Ganz besonderen herzlichen Dank auch dafür, dass Sie aus der Schweiz heute hierher gekommen sind, um hier wirklich auch die Premiere dieses Buches, denn man muss sagen, es ist wirklich das erste Mal, dass Frau Faltin ihr Buch hier vorstellt, da es gerade jetzt kurz vor der Messe druckfrisch aus der Druckerei gekommen ist. Und wir sehr froh und glücklich sind, das hier vorstellen zu können. Abschließend, gibt es aus dem Publikum irgendwelche Fragen an die Autorin? Bitte.
Sind Sie dann schließlich doch operiert worden?
Ja, das steht alles hier drin. Ja, ich habe mich zu einer Operation entschieden, aber ich habe mich alternativ anthroposophisch behandeln lassen, aber die Operation war unumgänglich. Und das habe ich dann alles beschrieben und so wie mein bewegtes Leben ist, läuft bei mir immer zuerst alles schief, aber nachher läuft's gut.
Wunderbar. Weitere Fragen noch an die Autorin? Ansonsten bedanke ich mich ganz recht herzlich, dass Sie uns diese halbe Stunde hier geschenkt haben und so aufmerksam zugehört haben. Also ich hatte das Gefühl, das, was Sie erlebt haben, ist ein Stück weit wirklich nach draußen transportiert worden und das Anliegen ist wirklich Mut zu machen und trotz einer ja nicht so positiven Diagnose wirklich positiv weiter ins Leben zu gehen. Und wenn man irgendwo ein Stück dazu beitragen können, dann freuen wir uns sehr darüber. Die Autorin ist dann nachher hier an der Ecke rund vom Literaturforum noch für Gespräche offen. Sie können die Bücher erwerben. Ansonsten finden Sie uns auch während der gesamten Messe noch in der Halle 4. Und wir freuen uns, wenn Sie bei uns vorbeikommen. Ansonsten wünsche ich allen, die hier sind, noch eine ganz tolle Messe und eine gute Zeit und würde mich freuen, Sie bei einer anderen Lesung auch mal wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.
Grüß Gott, meine Damen und Herren. Wie Sie vielleicht aus dem ersten Satz schon hören, ich bin jetzt nicht unbedingt aus der deutschen oder mitteldeutschen Gegend. Ich komme aus Österreich, aus Innsbruck in Tirol und darf Ihnen heute meinen Alpenkrimi Veilchens Blut vorstellen. Es ist ein rasantes Buch und dann nehmen gleich die ersten Reißer aus. Aber ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen Lust machen kann drauf. Ich bin im Heimonstand, der ist gerade da quer durch das Österreicher Viertel zu finden. Heimon aus Innsbruck. Und dass es rasant losgeht, hören Sie wahrscheinlich schon in der ersten Szene. Er traf sie mit Wucht. Unbarmherzig, unvorbereitet, ganz anders als geplant. Der Moment, den sie sich so lange herbeigesehnt hatte, war da. Rebecca war da. Valerie Mauser sprang auf, lief zum Schrank und zerrte die Straßenkleidung heraus. In ihrem Kopf nur ein Gedanke. Rebecca braucht mich. Weg mit dem Krankenhauspyjama, rein in Jeans, T-Shirt, Lederjacke, Sneakers. Kein BH, keine Socken, kein Blick in den Spiegel. Egal, keine Zeit. Sie zitterte. Hinaus auf den Gang. Jemand grüßte, eine Krankenschwester machte große Augen. Valerie reagierte nicht, sprang die Treppen hinunter zwei Stufen auf einmal. Grüß dich, Frau Mauser. Frau Mauser, hallo? Ja, hat dich da Hofer gestochen? Es war Sven Schmatz, der ihr entgegenkam, umdrehte und hinterher hechelte. Keine Zeit, ihm zu antworten, keine Lust, ihn zu verbessern. Er und seine falschen Sprichwörter. Hafer, nicht Hofer. Egal, weiter. Ja, du hast's aber eiliges, wart halt, hörte sie von schräg oben. Sie stürzte ins Freie, raus aus der schützenden Umgebung des Reha-Zentrums Hochzirl, in dem sie sich noch eine Woche lang von ihrem Schädel-Hirntrauma erholen sollte, weiter über den Vorplatz Richtung Parkplatz. Ihre Kondition war im Eimer. Herbstwind blies ihr ins Gesicht, warm noch vom Tal herauf. Bäume rauschten, Blätter fielen. Völlig unwichtig. Rebecca lebte und sie brauchte sie. Außenstelle Innsbruck, Hauptbahnhof, Fuchs. Hier ist eine junge Frau, die in Schwierigkeiten steckt. Sie behauptet, sie sei ihre Mutter. Wenige Worte, die sich in Endlosschleife in ihrem Kopf abspielten. Sie musste auf der Stelle hin. Aber wie? Sie behauptet, sie sei ihre Mutter. Konnte es denn sein, dass das Kind einfach so aufgetaucht war, nach all den Jahren, dass Rebecca sich endlich entschlossen hatte, ihre richtige Mama kennenzulernen? Welche Schwierigkeiten? Valerie blieb stehen, atmete heftig, drehte sich einmal im Kreis herum, suchte nach dem schnellsten Weg hinunter ins Inntal und weiter in die Landeshauptstadt. Nur noch wenige Kilometer trennten sie von Rebecca. Kein Taxi weit und breit. Schwierigkeiten. Bitte lass es nichts Schlimmes sein. Ich muss sofort. Jetzt gleich. Schmatz neben ihr. Sie sah ihm in die Augen, besser gesagt. Sie fixierte ihn, so eindringlich es ihr nur möglich war. Schmatz, ich muss jetzt sofort zum Hauptbahnhof. Wo steht dein Auto? Ihr Assistent, möglicherweise bald Ex-Assistent, wegen ihrer Suspendierung und des bevorstehenden Straf- und Disziplinarverfahrens, senkte seinen Kopf, zeigte ihr seine blonden Wuschelhaare und starrte ein Loch in den Asphalt.
Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist für dich, Frau Mauser. Ich glaube, du solltest lieber wieder hinauf. Schmatz.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.